Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Im heutigen Live Leadership Talk spreche ich mit Heiner Thorborg. Herr Thorborg gehört zu den profiliertesten Personalberatern in Deutschland. Das Handelsblatt bezeichnete ihn als einen der Grand Seigneurs der Branche. Herr Thorborg und sein Team finden weltweit Führungspersönlichkeiten für die Rolle als Geschäftsführer oder Vorstand. Heiner Thorborg ist eine meinungsstarke Persönlichkeit, die klare Kante nicht scheut. Und nicht zuletzt ist mein heutiger Gesprächspartner nach all den Jahren immer noch begeistert von seiner Aufgabe. Das kann ja nur ein anregendes Gespräch werden, auf das ich mich wirklich sehr freue.
Ebenfalls.
Herr Thorborg, lassen Sie mich noch kurz einige Highlights Ihrer Vita erwähnen. Betriebswirtschaftliches Studium in Hamburg und später ein 10-wöchiges Leadership-Programm an der Harvard Business School in Boston. Nach einer 7-jährigen Tätigkeit als CEO der südafrikanischen Tochtergesellschaft des Baumaschinenherstellers BOMAG, Wechsel zur Personalberatung Egon Zehnder. Aufbau und Führung des Frankfurter Büros als Managing Partner bis 1989. Dann die Gründung einer eigenen Personalberatung mit Dependancen in Frankfurt am Main und in Zürich. Ich finde es sehr beeindruckend, dass sich Heiner Thorborg offenbar nicht sehr von seiner langjährigen Erfahrung beeindrucken lässt, sondern immer wieder am Puls der Zeit ist. Zwei Beispiele. Erstens, bereits 2007 hat er die Initiative Generation CEO ins Leben gerufen, eines der ersten Fördernetzwerke für weibliche Führungskräfte. Mittlerweile umfasst das Netzwerk ca. 230 erfahrene Managerinnen und selbstständige Unternehmerinnen mit vielfältigem internationalem Hintergrund in ganz unterschiedlichen Branchen. Und als zweites Beispiel Digital Future. Heiner Thorborg und seine Mitstreiter vermitteln Topmanager für das digitale Zeitalter. Persönlichkeiten, die sowohl über außergewöhnliche Führungsfähigkeiten als auch technologische Fähigkeiten verfügen. Herr Thorborg, möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Nein, das haben Sie wunderbar gesagt.
Dankeschön. Herr Thorborg, Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Headhunting-Geschäft und haben hunderte von Führungspositionen auf Top-Ebene und in den verschiedensten Branchen besetzt. Wer kennt du besser als Seismograf für Veränderungen im Verständnis von Führungskulturen und Kompetenzen dienen als Sie? Wie beurteilen Sie also die Entwicklung der Führungsqualität in Deutschland?
Sie wird langsam stetig besser. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeiten, wo nur von oben nach unten regiert wurde in den Unternehmen, wo keine anderen Meinungen zugelassen waren, außer die Meinung des Chefs. Die Zeiten sind, Gott sei es gelobt, vorbei. Insbesondere, wenn man sich die junge Generation heute ansieht, da wird ja immer gesagt, Generation Z, die wollen nicht mehr arbeiten. Das stimmt nicht. Die wollen schon arbeiten.
Ja.
Aber die möchten, dass ihnen die Arbeit Spaß macht. Und sie möchten sich entfalten können. Und wenn das verwehrt wird durch das bestehende Management, das sozusagen für sie zuständig ist, dann gehen sie wieder. Und das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, denn man muss dazu ja ein bisschen Mut haben, wenn man gehen will. Das gilt insbesondere für Frauen, die ja bis vor kurzem nie von selbst gegangen sind, weil sie aus welchen Gründen auch immer den Mut nicht hatten, zu sagen, mir reicht es jetzt, weil sie vielleicht nicht anecken wollten und weil sie eigentlich gerne ihren Chefs zeigen wollten, dass sie fleißig sind, sehr gut sind, aber nicht unbedingt auf Widerspruch gebürstet sind.
Das heißt, die neue Generation ist doch auch eher stärker im Widerspruch geübt oder hat mehr Mut zum Widerspruch?
Also zumindest hat sie mehr Mut zu sagen, was sie möchte. Und es wird leider von vielen gesagt, das ist eine nicht leistungsbereite Generation, das ist dummes Zeug. Sie haben in jeder Generation, egal welche es ist, immer Leistungsträger, die nach oben wollen, die sich unternehmerisch verwirklichen wollen. Es kommt immer nur auf die Menge an. Also relativ, ja, in der neuen Generation ist die Zahl geringer als in den Generationen davor. Das hat aber ganz banale Gründe. Ich gehöre zur letzten Kriegsgeneration, also kurz vor Kriegsende geboren. Meine Eltern standen vor dem Nichts und mussten aufbauen. Und die zweite Generation, der ging es ja sehr ähnlich, die haben das dann fortgesetzt. Bei der dritten kehrte dann schon eher das Gefühl ein, es geht uns gut. Und das hat sich so natürlich fortgesetzt. Und die heutige Generation weiß ja gar nicht mehr, was der Dritte Weltkrieg war. Der Zweite Absolut. Weltkrieg, Entschuldigung.
Ja, klar. Ja. Gott sei Dank. Ja.
Die können damit gar nichts mehr anfangen. An den Schulen werden sie auch nicht, ich sag mal, ständig wachgehalten, was da für Verbrechen begangen worden sind. Das ist alles irgendwie, wenn sie heute bei den jungen Leuten den Namen Hitler erwähnen, da wissen viele gar nicht, wer das war. Das ist traurig, denn die Vergangenheit muss einfach am Leben gehalten werden, damit es abschreckend bleibt. Wenn man das alles vergisst, was damals passiert ist, dann, wir sehen ja gewisse Tendenzen in Deutschland, was den Rechtsextremismus anbetrifft, dann kann ich nur sagen, Leute, ihr müsst was tun. Das geht nicht. Ich möchte meine Demokratie, in der ich gelebt habe bisher, nicht verlieren an Diktaturen.
Haben aus Ihrer Sicht die Bemühungen um Führungskräfteentwicklung dabei eine gewisse Rolle gespielt? Denn es ist ja eine regelrechte Industrie entstanden in den letzten 20, 30 Jahren. In gewisser Weise gehöre ich ja auch dazu, als Coach, ne? Aber so viele Bücher geschrieben worden, so viele Seminare gemacht. Ja, wie würden Sie sozusagen den Beitrag dieser Bemühung zu dem jetzigen Ergebnis beurteilen?
Also Führungskräfteentwicklung ist ein wichtiges Instrument, gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie zielgerichtet und wie intensiv dieses Instrument eingesetzt wird. Und ich sage mal so, intelligente Führungskräfte, die ihre Menschen, die erstens Interesse an ihren Mitmenschen haben, sprich ihren Mitarbeitern, die werden sehr schnell begreifen, dass alter Führungsstil nicht mehr funktioniert. Dafür brauche ich keine Führungskräfteentwicklung. Das spüre ich, wenn ich sensibel bin. Ich spüre, so kann man heutzutage und morgen schon gar nicht mehr führen. Und daraus muss man seine eigenen Schlüsse ziehen. Wenn man darauf gestoßen wird, ständig gestoßen wird durch Coaches oder Führungskräfteentwickler, dann frage ich mich natürlich, sind das die richtigen Führungskräfte? Mhm. Es gibt ja doch auch heute noch sehr viele Führungskräfte, die noch nicht so besonders sensibel sind. Und mein Steckenpferd, wenn ich das mal so sagen darf, meine Hauptleidenschaft in der Beurteilung von Führungskräften ist der Anteil der Empathie, den diese Menschen haben. Mhm. Wenn keine Empathie vorhanden ist, dann können sie machen, was sie wollen. Diese Menschen wissen erstens nicht, was das ist. Und zweitens kann man das auch nicht lernen. Das ist Teil der Persönlichkeit, das ist Teil des Charakters. Man kann es vielleicht ein bisschen trainieren, aber dann ist das so eine Art, ich bin jetzt mal ganz bewusst empathisch. Mhm. Und damit geraten sie ja sofort in diese Situation, wie authentisch ist das noch? Und häufig ist es eben nicht authentisch, sondern man spürt, es ist antrainiert und damit ist es nicht echt. Mhm. Und damit öffnet sich die Falle, in die diese Leute tappen, denn wenn sie die Empathie nicht mitbringen, können sie kein empathisches Team bauen, weil sie nicht beurteilen können, wie jemand beschaffen sein muss, wenn er empathisch ist. Mhm. Das ist ähnlich wie bei Autisten. Das ist eine beschränkte Wahrnehmung. Mhm. Und da muss man ganz vorne bei der Auswahl der Führungskräfte, aus meiner Sicht jedenfalls, sehr stark darauf achten, weil sie es einfach eben diesen Menschen nicht mehr beibringen können. Und wenn das fehlt, dann wird das nie was Tolles.
Ja, das ist spannend, dieses Thema natürlich, Empathie, weil ich als Coach bin natürlich in vielfacher Hinsicht mit diesem Thema auch unterwegs, und es geht tatsächlich auch darum, ja, da ist jemand beobachtbar, manchmal auch nur gefühlt, nicht empathisch genug, und kann man da was tun? Und das ist natürlich genau das Thema, wie Sie sagen, also diese intuitive Empathie, die Teil der Persönlichkeit ist, die kann man tatsächlich nicht trainieren. Man kann diese sogenannte kognitive Empathie trainieren, also sie versuchen, sich in andere Menschen Perspektive zu begeben oder sich in deren Schuhe zu stellen, aber das ist natürlich nicht genau das Gleiche. Ja, das klingt aber nicht gut für Zahlenmenschen, oder? Oder also, weil der Zahlenmensch an sich ist natürlich jetzt sehr typologisiert, aber so meine Erfahrung und so, wie er auch beschrieben wird, ist der Zahlenmensch in aller Regel nicht ganz oben auf der Skala der intuitiven Empathie. Ja. Ist das auch Ihre Erfahrung? Und die brauchen wir natürlich auch. Also diese Menschen, die mit Zahlen, Daten, Fakten basiert auch
führen. Gut, also das können Sie dann natürlich auch erweitern auf die Ingenieurwissenschaften. Hm. Die empathischen Menschen bilden leider nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und es wird immer eine gewisse, mal eine große, aber meistens eine relativ kleine Minderheit sein. Und das hat mit Zahlenmenschen nichts zu tun. Also ich habe Menschen kennengelernt, die auf der einen Seite sehr kopfgesteuert sind, aber auf der anderen Seite diese sympathische Persönlichkeit haben, die einhergeht mit Wertschätzung. Denn das gehört einfach dazu, wenn sie ein empathischer Mensch zeigt, von seinem Naturell her, von seinem Charakter her, Wertschätzung den anderen Menschen gegenüber. Und damit fängt ja alles an. Wenn da keine Wertschätzung ist, können Sie es vergessen, dann sind es die falschen Leute an falscher Stelle. Mhm. Ja? Das ist früher alles übertüncht worden durch den Führungsstil. Früher war das oben, von oben nach unten, und da war die Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern nicht sehr ausgeprägt, sondern es gab die Befehle und jetzt mach, und Widerspruch wird nicht geduldet. Das habe ich ja noch erlebt in meinen ersten Berufsjahren, als ich anfing, ins Management einzusteigen, was ich da damals für Typen kennengelernt habe. Das hat sich dann fortgesetzt bei Egon Zehnder. Ich bin da CEOs begegnet, die waren einfach gruselig. Ja, die hatten überhaupt keinen Respekt für ihre Mitarbeiter, sondern die waren einfach nur auf der Schiene Sendung, Sendung, Sendung. Ich weiß sowieso alles besser, und zuhören, das brauche ich nicht. Das ist Gott sei Dank zu einem großen Teil vorbei. Es gibt die Menschen immer noch, und da gibt es übrigens auch, bei den Frauen. Mhm. Also es wird ja häufig immer gedacht, dass es bei den Männern diese ausgeprägten Egos gibt. Da kann ich nur sagen, die gibt es bei den Frauen auch. Mhm. Also Egomanen, wenn ich das mal sehr deutlich sagen darf, die haben sie auf beiden Seiten. Egomanen, das ist ein Thema, das ist genderblind.
Heißt das nicht, wir müssen auch in der Schule mehr Wertschätzung üben? Also wenn es Teil der Persönlichkeit ist, die ist ja irgendwann abgeschlossen im 16., 17. Lebensjahr. So lange gibt es ja irgendwie noch die Möglichkeit, was zu tun. Ne? Und ist das nicht etwas, wo man wahrscheinlich noch mehr Gewicht drauf legen sollte? Also auf dieses Miteinander, auf diese Wertschätzung füreinander in Erziehung und Schule?
Ja, aber da würde ich mal beim Elternhaus anfangen.
Ja.
Wie viele Väter, wie viele Mütter haben ihre Kinder versaut, ohne es zu wollen, durch ihre Art der Erziehung? Mhm. Das ist sehr traurig, wenn man das sieht, aber es ist leider nach wie vor weit verbreitet. Und was die Menschen irgendwie nicht begreifen, also auf der einen Seite wissen sie es häufig nicht besser, sind vielleicht selbst in einem Elternhaus aufgewachsen, aus dem sie geflohen sind, wo sie traumatisiert sind. Also das geht mir jetzt nicht darum, jetzt diesen Menschen die Schuld zu geben. Das ist immer die Frage, wie sie aufgewachsen sind. Klar. Und das können sie nicht ablegen. Das geht einfach nicht. Sie sind so geprägt. Und wenn das sich in der Schule fortsetzt, wenn ich zurückdenke in meine Schulzeit, da gab es Lehrer, die habe ich geliebt, weil da haben sie gespürt, die sind mit Leidenschaft dabei, da ist Wertschätzung, da ist Empathie. Und dann haben sie diese anderen Lehrer gehabt, die ihnen am liebsten ständig auf die Finger gehauen haben, weil sie gesagt haben, so nicht. Ja, wie denn? Dann sag mir doch wie. Ja? Das ist nicht besser geworden. Wenn man das liest und hört, wie das heutzutage auf vielen Schulen läuft, da kann ich nur sagen, da werde ich traurig. Denn so kommen wir aus dieser Problematik, glaube ich, nicht heraus. Und die Lehrer sind ja heute im Zweifel noch desinteressierter als früher. Früher haben sie wirklich Lehrer gehabt, das waren Idealisten. Die wollten diese Kinder im wohlverstandenen Sinne auf den rechten Pfad bringen. Sie wollten sie ausbilden. Und heute haben sie ja viele Lehrer, da ist Gleichgültigkeit. Ja, klar liegt das auch, da hängt das natürlich damit zusammen, dass die Schüler auch nicht gerade sehr freundlich sind und teilweise ja glauben, sie können sich alles herausnehmen. Auch da muss ich sagen, so geht das nicht. Disziplin gehört nun mal zum Leben. Und wer Disziplin nicht lernt, der lernt es auch im Alter nicht mehr. Also da sind so viele Geburtsfehler und das bereitet mir durchaus Sorgen.
Sie sprachen das schon an, also die Qualität ist aus Ihrer Sicht besser geworden und es gibt auch neue Ansprüche an Führung. Also man spricht ja auch des Öfteren, das mache ich auch durchaus, von der neuen Führung in der neuen Zeit. Also so nach dem Motto, naja, wir haben jetzt im Grunde genommen, wenn man Leadership betrachtet, kann man ja so dieses Leadership-Dreieck sich vorstellen, die Leadership im engeren Sinne und dann haben wir sowas wie die Followership. Also das heißt, es gibt ja jetzt mehr und mehr auch Veränderung, ist sozusagen von der Basis her und es gibt natürlich den Kontext, das heißt neue Technologien und so weiter. Ne? Gibt es denn sowas wie diese neue Führung?
Also es fängt ja immer ganz oben an. Es geht jetzt nicht darum, dass die zweite oder dritte Ebene mit neuem Führungsstil kommt, sondern die ganz oben müssen vorleben. Und das vergessen viele, die angekommen sind, dass sie Vorbild sein sollten. Sondern wenn Sie diesen Karriereweg nach oben beschritten haben, dann verlieren Sie viel von dem Enthusiasmus, da verlieren Sie viel von positiver Naivität nach dem Motto, ich glaube an das Gute im Menschen. Sie werden, aber das ist auch früher nicht viel anders gewesen, sie werden alle gleicher. Man hat früher gesagt, je weiter man nach oben kommt, desto grauer wird man. Und irgendwo wird man dann auswechselbar. Das gibt es natürlich heute immer noch. Aber dadurch, dass doch ein größerer Wert auf Leadership gesetzt wird, eben nicht nur, ich bin jetzt Führungskraft, sondern zeig mal echtes Leadership. Was heißt, nimm die Menschen um dich herum, nimm sie ernst und wertschätze sie. Denn dann passt der Schuh. Wenn die nämlich so behandelt werden, wie sie behandelt werden möchten, dann löst sich das Problem. Denn dann entsteht etwas, dann entsteht eine ähnliche Wellenlänge, dann entsteht Vertrauen, dann entsteht Motivation, weil wenn Ihnen der Job Spaß macht, dann sind Sie motiviert. Wenn er Ihnen keinen Spaß macht und das hängt häufig mit der Führung zusammen, dann sind Sie einfach nicht motiviert.
Absolut.
Und was man da gibt es ja nur einen Ausweg für die da drunter sind, nämlich zu gehen. Das hatten wir vorhin kurz erwähnt. Frauen haben sich damit sehr schwer getan, zu sagen, tschüss, ich suche mir was anderes. Das löst sich aber auch auf jetzt, weil sie es nicht mehr aushalten, wie sie teilweise behandelt werden. Es ist ja auch abscheulich, diese ständigen Nadelstiche, die von den Kollegen, auch von Mitarbeitern und natürlich auch von den Chefs kommen. Da gibt es ja diese Langzeitstudie in den USA, wo die Frauen zu Tausenden gesagt haben, mir reicht es jetzt.
Ja.
Wenn ihr mich nicht wertschätzend behandelt, dann muss ich ihm gehen. eigentlich würde ich bleiben, denn eigentlich ein gutes Unternehmen, aber wenn mir das Arbeiten keinen Spaß macht, ich gehe zugrunde, wenn ich nicht die Notbremse ziehe und sage, ich muss mir was anderes suchen. Es wird heute, glaube ich, deutlich mehr Wert auf Leadership gelegt. Ich denke, auch in der Ausbildung findet man das besser als früher. Aber das ist, glaube ich, immer noch ein weiter Weg. Und jetzt komme ich auf die Führungskräfteentwicklung zurück. Die wird ja sehr unterschiedlich in den einzelnen Unternehmen praktiziert. Und da sage ich Ihnen, es gibt viele Führungskräfte, Entwicklungschefs, die glauben, sie machen es richtig. Aber haben die jemals ihre Führungskräfte befragt, ihre zukünftigen Führungskräfte, ob sie das auch glauben? Und ich befürchte, das haben sie nicht. Sie glauben, sie tun das Richtige. Aber wenn sie ihre Teams, die Leute, die sie entwickeln wollen, wenn sie die nicht einbeziehen, dann würde ich mal sagen, wird das Ergebnis suboptimal. Da ist noch viel zu tun.
Der Aspekt, der aus meiner Sicht ja auch eine große Rolle spielt, wenn Sie von der zweiten Ebene dann CEO werden, in die Vorstandsrolle kommen, ist das ja ganz oft eben auch verbunden, das ist aus meiner Sicht so der neue Anspruch, dass Sie vielleicht weniger als Manager agieren, also mit klaren Zielen, mit Objectives, und da wird kontrolliert, da wird auch sanktioniert, wenn die Ergebnisse nicht erreicht werden. Das reicht da aus. Auf der Top-Ebene braucht es eben doch mehr auch diesen Aspekt der Befähigung. Das hinzukriegen, das ist schon eine große Veränderung in der Herangehensweise und in dem Blick auf Führung. Was ist da Ihre Erfahrung, Herr Torborg?
Also wir haben, glaube ich, alle jetzt während der Corona-Pandemie dazugelernt, weil der alte Führungsstil war da endgültig obsolet. Sie können nicht Homeoffices mit dem alten Führungsstil führen. Entweder haben Sie Vertrauen in Ihre Mitarbeiter oder Sie lassen es. Da kontrollieren zu wollen, mit der Stechuhr, mit den Micro-Controlling, wie man das so schön nennt, ja, da können Sie nur verlieren. Das lassen sich die Menschen auch nicht mehr gefallen. Da muss wirklich ein Umdenken erfolgen. Und wir wissen ja alle, dass uns die fähigen Menschen in den nächsten Jahrzehnten verloren gehen, weil sie in den Ruhestand gehen. Und es wachsen nicht, da wir uns ja auch mit der Migration schwer tun, es wachsen da leider auch nicht genügend befähigte Menschen nach. Das ist übrigens ein Fehler, wo ich sagen muss, ich verstehe auch unsere Bundesregierung nicht. Es gibt viele, man muss es nur attraktiv gestalten, es gibt viele junge Menschen, Talente, ob das jetzt in Asien oder sonst irgendwo ist, die Chancen gerne ergreifen würden, weil die noch in einer Phase sind, wo sie beweisen wollen, dass sie was schaffen können. Und die müssen wir reinholen. Und zwar so einfach und so schnell wie möglich. Aber da tut sich unser Staat ungemein schwer. Da gibt es sicherlich auch Missverständnisse. Da gibt es auch Beurteilungsdefizite. Denn eins ist ja ganz klar, Potenziale zu entdecken, Potenziale richtig einzuschätzen, das ist das Schwerste überhaupt. Weil diese Potenziale noch nicht bewiesen haben, was sie können. Und da brauchen sie Menschen, die das Gespür haben. Und Gespür ist nur das eine, die aber auch die Erfahrung haben, die das alle schon mal gemacht haben. Und die ihnen ziemlich genau sagen können, wenn sie jemanden eine Stunde interviewt haben, ich habe ein gutes Gefühl. Und da kommen jetzt wieder zwei Dinge zusammen. Das ist einmal die Sensibilität, diese Person einzuschätzen. Was ist das für eine? Ist die authentisch? Ist die geerdet? Spielt die mir was vor? Und da müssen sie Antennen haben. Hat nicht jeder. Und Antennen können sie auch nicht verpflanzen. Na? Geht einfach nicht.
Das ist richtig, ja.
So. Und das ist natürlich ein Riesendefizit bei denen, die das nicht haben. Aber die dürfen dann diese Menschen nicht beurteilen. Und da muss man stringent sein. Das ist das eine. Das zweite, die erfolgreiche Berufskarriere ja gerade erst angefangen hat oder vielleicht noch nicht mal, fehlt ein ganz wichtiger Maßstab. Sie können nicht sagen, das ist eine erfolgreiche, nein, es ist ja noch keine erfolgreiche Führungskraft. Also da ist nichts anderes, worauf Sie es bauen können, außer Sie können es mit dem Assessment versuchen, natürlich Potenzialanalyse, kann man alles machen. Aber wenn diese Persönlichkeit, die ja auch noch nicht so ganz fertig ist, nicht so ist, dass es diesen Menschen, ich will nicht sagen, in die Wiege gelegt ist, zu führen, dann wird es extrem schwierig. So, und dann ist die Misserfolgsquote mit Sicherheit sehr hoch. Mhm. Und das wiederum, wenn das passiert, führt dazu, dass die Leute dann sagen, was soll der ganze Quatsch? Guckt euch das doch hier an, jetzt haben wir da die 100, weiß ich nicht, Chinesen oder Taiwanesen oder was auch immer hier reingeholt und jetzt guckt euch mal an, was die gebracht haben. Nichts haben die gebracht, dann sollen die doch wieder nach Hause gehen. So, und schon kreieren sie dort Ressentiments, so nach dem Motto, was soll der Mist eigentlich?
Ja? Ja.
Und sie haben ja bei den großen Nationen, ob wir oder Frankreich oder UK, da haben sie ja dieses fatale Denken, wir sind groß genug. Wir sind uns genug. Das können wir. Diese großen Nationen, wir brauchen nicht von draußen Leute. Ja? Ich glaube, es ist total falsch. Und außerdem ist es ja nachhaltig erwiesen, dass Diversity, und ich rede jetzt nicht über Gender Diversity, sondern ich rede über Diversity insgesamt, nie negativ ist, wenn man vorbehaltlos an das Thema rangeht. Sondern eher positiv.
Seit einiger Zeit, Herr Torborg, erlebt die Purpose-Driven Organization einen regelrechten Hype. Es gibt zahlreiche Trainings, Seminare und Beratungsprojekte, die helfen sollen, sinnorientierte Unternehmen zu entwickeln. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Das ist eine schwierige Frage. Teilweise nervt mich das. Dieses Purpose-Driven Sein. Hä? Was meinst du damit eigentlich? Ja. die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Suche nach dem Sinn meiner Verwirklichung oder was weiß auch immer. Das ist mir ehrlich gesagt zu esoterisch. Also, und ich sage Ihnen, ich habe, als ich damals mein Studium beendet hatte, da war ich 24 und da hatte ich einen Traum. Ich habe gesagt, ich will mit 30 Geschäftsführer werden. Also ganz klar karriereorientiert. Wo war mir zu dem Zeitpunkt völlig egal. Branche egal, Land egal, aber das wollte ich erreichen. Ich habe es auch erreicht. Und ich dachte, mein Weg in die Vorstandsetage wäre damit auch vorprogrammiert. Das schien auch alles so. Wieso lande ich dann in der Personalberatung? Dazu gehört allerdings auch die Bemerkung, dass sehr viele, die in die Personalberatung gehen, das nicht geplant hatten. Da sind dann im Berufsleben Dinge passiert, wo es plötzlich eine neue Situation gab, wo, und das ist auch ein Thema, über das ich nachher gerne auch nochmal sprechen möchte, nämlich das Thema Niederlage, weil vermeintliche Niederlagen im Nachhinein häufig keine Niederlagen geworden sind. Bei mir war das ganz genauso. Ich hatte mit 35 ein fantastisches Angebot, in einem großen Textilmaschinenkonzern in die Geschäftsführung als weltweiter Vertriebs- und Marketingchef zu gehen, mit 35. Ich dachte, das ist der Sechser im Lotto. Ich schwebte Wolke 7, aber ich war naiv und doof und habe mit diesem Job dann bei meinen damaligen Arbeitskollegen angegeben. Also nach dem Motto, was ich da für einen tollen Job und so weiter und so weiter. Das war ein Familienunternehmen. Und mir war einfach nicht klar, zwei Dinge nicht klar. Erstens, es gab leider zwei Brüder. Der eine war mal bei meinem damaligen Arbeitgeber und der zweite war bei dem neuen Arbeitgeber. Das konnte ich ja nicht wissen.
Klar.
Aber es hatte sich bis zu meinem Dienstantritt rumgesprochen bei den Inhabern der Firma, dass ich wohl ein bisschen zu viel über meinen Vertrag geredet hatte. Ich habe meinen Job nie antreten dürfen. Der erste Arbeitstag war der letzte. Mhm. Und jetzt stellen Sie sich das vor, ja. Kommen gerade zurück aus Südafrika mit zwei kleinen Kindern, Gartenhaus gemietet und jetzt stehen Sie da voller Elan und jetzt geht's los und da sagt Ihnen der geschäftsführende Gesellschafter, hier können Sie leider nicht mehr anfangen. Ich sage Ihnen, ich habe wirklich im Staub gelegen. Ich habe nicht gedacht, so blöd war ich dann auch nicht, also Selbstmord zu begehen, aber ich war wirklich zerstört. Und ich hatte damals auch Gespräche mit Zehnder geführt. Und ich wollte es nicht. Personalberatung sagte mir nichts. Ich habe doch nur dem Schein zuliebe gemacht, weil vielleicht hätten die einen Job für mich haben können. Ja. Und dann habe ich die wieder angerufen und den hatte ich also abgesagt. Dann habe ich die wieder angerufen und habe gesagt, ich habe es mir nochmal überlegt. Ja, so blöd waren die natürlich auch nicht. Und da wollten natürlich gerne wissen, was denn passiert sei. Ich habe gesagt, sie können gerne Referenz prüfen. Jedenfalls haben sie mich reingeholt und ich habe das damals gemacht, habe gesagt, nach 6 Monaten bist du hier wieder weg. Da kommt irgend so ein Suchauftrag, auf den du passt und dann bist du weg. Das müssen die geahnt haben, weil nach 6 Monaten haben sie mich gebeten, ein zweites Büro in Deutschland aufzumachen. Das war natürlich dann was anderes.
Ja. Ja.
Und da ich Hamburger bin, sollte das dann Hamburg werden. Mir war völlig egal wo, ich wollte nur mein eigenes Büro haben. Und meine damalige Frau, auch Hamburgerin, die hatte sich schon richtig auf Hamburg gefreut. Und jetzt kommt der Tag der Entscheidung. Ich bin in Frankfurt bei dem Personalvorstand der Deutschen Bank. Die erste Frage, die der mir stellte, war, sagen Sie mal, ich verstehe das nicht. Wieso ist Zehnder nicht in Frankfurt? Ich gesagt, weiß ich nicht. Ich war erst ein halbes Jahr dabei. Aber ich frage einen Egon. Und dann habe ich danach einen Egon Zehnder angerufen. Das muss man mal vor Augen führen, das war 1980. Da war Frankfurt eine potthässliche Stadt. Da wollte keiner freiwillig hin. Hohe Kriminalität und alles Mögliche. Und dann habe ich dem das erzählt und da war am Telefon Stille. Und dann hat er mich ganz vorsichtig gefragt, ob ich bereit wäre, nach Frankfurt zu gehen. Also erstens wollte ich mein eigenes Büro haben. Zweitens nach Frankfurt anstelle von Hamburg.
Klingt nicht nach einer guten Alternative.
Was die Stadt anbetrifft, nicht. Aber was das Geschäft anbetrifft.
Absolut. Ja.
Das war mir doch klar. Da ist der Flughafen, mit dem du überall in die Welt fliegen kannst.
Klar.
Und da ist das Potenzial, da gehe ich doch nicht nach Hamburg. Mhm. Ja, das hat einen Riesenstreit mit meiner damaligen Frau gegeben, klar.
Klar.
Aber daraus hat sich dann das einfach entwickelt. Mhm. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, das Schicksal war mir sehr gnädig. Mhm. Ich wäre Vorstand geworden, das weiß ich. Aber wie lange, das weiß ich nicht. Mhm. Weil ich hätte mich wahrscheinlich immer wieder mit anderen Vorständen gerieben. Mhm. Fällt mir halt öfter schwer, meinen Mund zu halten.
Ja.
Und das ist in solchen Gremien nicht immer positiv.
Ja.
So, und jetzt bin ich seit 89 selbstständig
und
bin meinem Schicksal sehr dankbar.
Wenn Sie möchten, können wir dann noch tiefer einsteigen in das Thema Niederlagen. Ja, also gibt's, was würden Sie da gerne uns mitgeben, den Hörerinnen und Hörern?
Also, Niederlagen sind per se nichts Schlimmes. Die erlebt man im Sport, die erlebt man privat und die erlebt man geschäftlich. Und man muss die Bereitschaft mitbringen, denn nur wenn Sie Niederlagen mit ins Kalkül ziehen, können Sie erfolgreich sein. Wenn Sie Niederlagen ausblenden, dann wissen Sie erstens gar nicht, was das ist. Und zweitens glaube ich auch den Menschen nicht, die mir das erzählen, dass sie Niederlagen nicht kennen, die verdrängen. Gibt es nicht. Es gibt keine Menschen, die keine Niederlage erlitten haben. Hm. Es gehört einfach zum Leben dazu. Man darf sich davon nur nicht ins Boxhorn jagen lassen. Man darf deswegen nicht aufgeben und sagen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt und mache hier Straßenreinigung? Nein. Einfach mal reflektieren, warum ist diese Niederlage gekommen? Fällt ja auch vielen Menschen schwer, Selbstreflexion. sie immer wieder in Frage zu stellen, zu überprüfen, was habe ich schlecht gemacht, was habe ich gut gemacht. Das ist Teil des Erfolges, wenn sie das können. Wenn sie jeden Morgen vorm Spiegel stehen und bevor sie sich rasieren, grinsen, dann sage ich ihnen, da wird nichts draus. Da hat jemand was nicht verstanden. Das ist das eine. Das zweite, ich habe ja viele junge Studenten an den amerikanischen Elite-Unis interviewt, weil ich die einfach kennenlernen wollte, also MBA-Studenten, Harvard, Stanford und wo auch immer. Und da sind immer welche gewesen, die glaubten, ihre Karriere minutiös planen zu können. Mhm. Und ich habe denen immer gesagt, lasst das. Wenn ihr so festgefahren seid, dass die Karriere jetzt in 100 Schritten zerlegt werden kann und diese Schritte müssen jetzt einer nach dem anderen folgen, dann bist du am Ende des Tages der Loser. Weil erstens wird das nicht funktionieren. Da spielen Dinge mit, die kannst du gar nicht beeinflussen. Und zweitens verbaut es den Blick. Das ist ein Tunnelblick und da sieht man die Gelegenheiten, die Chancen drumherum überhaupt nicht. Hm. Das ist der zweite kapitale Fehler, den man machen kann. Und das dritte, was ich sagen möchte, ist, Niederlagen sollten möglichst in jungen Jahren erfolgen. Nicht erst mit 60. Das wird dann schwierig. Aus vielen Gründen. Weil sie das persönlich vielleicht nicht verkraften. Mhm. Und weil sie, was ihre Tätigkeit anbetrifft, auch dann wahrscheinlich keinen neuen Job mehr kriegen. Hm. Hm.
Naja, ich denke, letztendlich ist es ja auch eine Frage der individuellen Bewertung. Also was ist genau eine Niederlage? Ne? Und wenn ich auch im hohen Alter, sage ich mal, vielleicht gewissen Anforderungen nicht mehr gewachsen bin oder andere glauben das, ich sei denen nicht mehr gewachsen und da habe ich, das irritiert mich immer so ein bisschen. Also Wenn der Mensch sich zu sehr mit seinem Job verbindet, also er denkt, er sei sein Job und dann den Job verliert oder die Aufgabe nicht mehr da ist, dann ist das Thema Niederlage ja schon fast vorprogrammiert. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch immer sich klar macht, ich habe hier einen tollen Job, aber ich bin auch nicht mein Job. Ich bin mehr als das, ne? Und ich denke, das im Sinne der Reflexion auf sich immer wieder klar zu machen, das halte ich schon für wichtig. Denn am Ende, wenn das mit 60 passiert, und das passiert ja des Öfteren, dann hat man keine Möglichkeit mehr in aller Regel, das beruflich sozusagen zu kompensieren. Das ist schon richtig. Ne? Dann muss das irgendwo anders herkommen, damit man nicht, sage ich mal, verzweifelt. Weil diese Art von Niederlagen, und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber dadurch, dass sich ja eben die Führung so stark verändert und die heute 60 sind, 55, haben ja noch Führungskulturen geprägt oder sind in Führungskulturen groß geworden, die heute so ja gar nicht mehr passen. Und um da die Erfolgsstrategie zu ändern, ist schon schwierig. Deswegen kann es auch immer wieder auf solche, also Niederlagen, die kann es geben, ne, im Sinne von, das passt nicht mehr.
Also ich glaube, man muss auch bereit sein, über sich selbst zu lachen.
Ja.
Man muss unbedingt bereit sein, sich selbst gegenüber sehr offen zu sein und sagen, da hast du echt Scheiße gebaut. Entschuldigung.
Ja.
Wer das nicht kann, tut mir leid, weil das läuft in die Sackgasse. Hm. Und das ist das, was ich auch mit der Selbstreflexion meine. Man muss sich ständig in Abständen überprüfen. Was hast du falsch gemacht? Was hast du richtig gemacht? Man muss zuhören. Hm. Und das Thema Zuhören, das ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Gilt auch übrigens für Mann wie Frau. Es gibt auf beiden Seiten jede Menge, die überhaupt nicht zuhören können, weil die nur auf Sendung sind,
ja,
und nichts anderes wollen, die ja ihren Halbsatz, den sie begonnen haben, beenden können, ja, weil die genau wissen, was sie jetzt sagen wollen. Schrecklich, schrecklich. Ja. Und das nimmt kein gutes Ende. Das erträgt die Umwelt auch nicht auf Dauer. Mhm. Und das hängt ja häufig nur mit der Position zusammen. Also klar, wenn der CEO nicht zuhören kann, was wollen sie denn machen? Sie können dem ja nicht sagen, lass mich mal ausreden. Also das kann man mal machen, wenn man unter vier Augen ist. Aber wenn das in einem Management-Meeting ist und Sie sagen Ihrem CEO, also jetzt reicht's aber, darf ich mal meinen Satz beenden, dann ist, wissen Sie ja, Sie haben gerade Ihren Job beendet. Da gehören, müssten die da drüber sind, die Kontrollgremien, viel stärker beobachten. Da aber in den Kontrollgremien viele derer sitzen, die früher genauso waren wie die, über die wir uns jetzt unterhalten, ist der Verbesserungsgrad teilweise grenzwertig.
Vermutlich, ja.
Die wissen ja auch alle, dass sie, ja eigentlich haben sie ja recht. Was immer sie sagen, ich habe recht, ich weiß das, ich kenne das, alles schon erlebt. Wie, Referenzen soll ich prüfen? Nee, das brauche ich nicht, ich kann den beurteilen. Das ist eine Todsünde, keine Referenzen zu prüfen. Und das ist, ich glaube, das nimmt sogar zu. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja.
Wenn sie von draußen Top-Leute reinholen und sie prüfen keine Referenzen, wissen Sie, wie teuer das werden kann?
Sicher.
Ich meine, die Menschen können die Firma ruinieren. Das haben wir ja alles erlebt. Oder das kostet so viel Geld, die wieder loszuwerden, dass man da auch sagen muss, Leute, das sind Anfängerfehler, die ihr macht. Das geht einfach nicht. Das muss einem doch der gesunde Menschenverstand sagen.
Ja. 1978, vor 45 Jahren, prägte die amerikanische Autorin und Beraterin Marilyn Loden den Begriff der gläsernen Decke. Mhm. Damit ist gemeint, dass qualifizierte Frauen kaum in die Top-Positionen in Unternehmen oder Organisationen vordringen und spätestens auf der Ebene des mittleren Managements mehr oder weniger hängen bleiben. Die gläserne Decke, klar, die wird zunehmend brüchig. Allerdings beträgt der Anteil der Frauen im deutschen DAX-Vorständen gemäß dem aktuellen Women on Board Index gerade einmal 23%. USA ist da ein bisschen weiter, 30%, okay. Auch nicht weltbewegend, aber immerhin. Und Frauen arbeiten im Durchschnitt 3,5 Jahre als Vorstände, Männer über 6 Jahre. Wirtschaftserfolg gemeinsam weiblich gestalten, so formuliert ja das Netzwerk Generation CEO seinen Anspruch. Wenn Sie, Herr Torbock, auf die Entwicklung von Frauen in der Führung in Top-Positionen blicken, was hat sich getan und was muss noch getan werden?
Also erstens, gibt es und hat es nie eine gläserne Decke gegeben.
Interessant.
Das ist dummes Zeug. Was es immer gegeben hat und auch gibt, ist ein Labyrinth. Und der Weg nach oben, ohne Unterstützung, da verirren Sie sich im Labyrinth. Hm. Den finden Sie nicht. Das gilt aber auch für Männer. Hm. Männer können sich gut vernetzen. Frauen können es inzwischen besser. Und es gibt ja inzwischen mehr als eine, die nach oben möchte. Und damit wird das in der Zukunft, wird es wirklich besser. Ich habe gerade eine Kolumne zu diesem Thema, die falschen Frauen auf den falschen Positionen geschrieben.
Ah, ja.
Und ich habe von einigen Frauen sehr unschöne Kommentare bekommen.
Darf ich fragen, wo kann man die lesen, diese Kolumne?
Spiegel Online.
Ah ja.
Mhm. Weil die leider das nicht richtig gelesen haben, was ich geschrieben habe. Und das ist auch so eine interessante Beobachtung bei mir. Da wird schon geschossen, ohne richtig verstanden zu haben, was wollte der denn eigentlich sagen? Was ich sagen wollte, und das ist dann bei diesen Frauen nicht angekommen, das waren übrigens keine Vorstandsfrauen, die diese Kommentare mir rübergeschickt haben, sondern Frauen, die wahrscheinlich niemals Vorstand werden. Woher die dann so, ich sag mal, die Kompetenz nehmen, sich da zu äußern, das weiß ich nicht, das bleibt mir so ein bisschen verborgen. Ich habe gesagt, die Männer, die die Entscheidung treffen, müssen genauer hingucken. Und bitte nicht Frauen zerstören, weil man sie auf Positionen setzt, für die sie nicht oder noch nicht qualifiziert sind. Okay? Und ich kenne von den gescheiterten Frauen kenne ich eine ganze Reihe. Und ich habe mich bei den Bestellungen immer wieder gewundert, warum die Position bekommen haben. Weil aus meinen Augen waren die dafür nicht geeignet. Also mein Appell geht in beide Richtungen, geht einmal an die Männer, ja überwiegend Männer, zu sagen, schaut bitte genau hin. Und stellt euch immer die Frage, wenn diese Frau ein Mann wäre, würdest du den Mann da draufsetzen? Und wenn dann das Ergebnis ist, um Gottes Willen, nein, dann haben wir doch die Antwort. Dann tu es nicht. Das tut der Frau nicht gut und ihr schadet ihr. Ja? Das ist das, was ich einfordere. Und den Frauen sage ich, lasst euch nicht einwickeln. Die Männer bezirzen euch. Wenn die euch da haben wollen, dann holen die den gesamten Charme, den sie haben. Einige haben ja Charme, andere ein bisschen weniger, raus, um die Frau damit zu überzeugen, dass das ein Schritt ist, den sollten sie mal machen, weil Bemerkung, wie wir kochen alle nur mit Wasser. Ja. Und also, wenn es mal schwierig wird, dann sind wir doch alle da, dir zu helfen. Das Erste, was passiert, wenn es schwierig wird, die Männer sind alle weg. Ja, und dann steht die arme Frau da ganz alleine und muss jetzt sehen, wie sie klarkommt. Das sind die Dinge, vor denen ich warne. Das ist nicht böswillig, sondern das ist im Gegenteil. Ich will die Frauen vor Schaden bewahren. Und das geht nur, wenn die sich selbst eine fundierte Meinung bilden.
Wie machen die das?
Naja, also man kann ja mal anfangen, sich mal über das Unternehmen zu informieren. Damit fängt's ja an. Was ist das für eine Firmenkultur? Wie hoch ist die Umschlagshäufigkeit bei den Top-Positionen? Hat's hier schon mal Frauen gegeben? Was ist mit den Frauen? Was ist daraus geworden? Das kann man ja alles eruieren.
Ich dachte, das macht sowieso jeder oder jede, die sich für so einen Job, für so eine Position interessiert und in Frage kommt. Okay.
Nee, aber sie haben dann ja eben Frauen, die sind ja von sich und ihrem Können so überzeugt. Gibt es ja auch bei Männern.
Gut.
Die brauchen das nicht.
Ja, gut. So eine Art Selbstüberschätzung dann letztendlich.
Definitiv Selbstüberschätzung. Und wenn sie es selbst nicht können, dann muss die Umgebung dafür sorgen, dass ein realistischer Blick drauf geworfen wird. Und da nehme ich auch die Personalberater nicht aus. Ich glaube, da haben viele Personalberater auch Mist gebaut. Weil in erster Linie wollen sie eine Frau draufsetzen, weil das verlangt wird. Und sie wollen Geld verdienen. So.
Klar.
Und ob die Frau jetzt ein Jahr bleibt oder zwei Monate wie neulich oder drei Jahre oder fünf, ist denen weitestgehend egal. So, dass sie also da eine ganze Menge Punkte haben, und das trifft jetzt eigentlich jede Interessengruppe, wo die einfach weiterdenken müssen, wenn sie langfristig was verändern wollen.
Herr Torborg, was sind aus Ihrer Sicht die 2 bis 3 wichtigsten Anforderungen an Topmanager? Sie hatten einige Sachen schon erwähnt, aber vielleicht nochmal so, was, wenn Sie das zusammenfassen würden, was wird da gebraucht?
Also Sie brauchen Menschen, denen das Unternehmen und die Menschen am Herzen liegen, die das nicht nur der Knete wegen machen, weil, kann ich 5 Millionen im Jahr verdienen oder so? Das reicht nicht. Da muss Leidenschaft sein und der ausgeprägte Wille, die Erwartung zu erfüllen. Und die Erwartungen können ja durchaus unterschiedlich sein. Das heißt, diese Menschen müssen sich auch mit der Firmenkultur beschäftigen. Was ist das für eine Kultur? Pass ich da rein? Denn es geht ja hier nicht um den Leistungssport per se, sondern es geht um die Passgenauigkeit. Und wenn das eine Firmenkultur ist, in die sie nicht reinpassen, als neuer CEO, dann sollten Sie das eigentlich merken und Nein sagen. Denn wenn Sie da nicht reinpassen, werden Sie wieder abgestoßen. Mal schnell, mal weniger schnell. Aber es wird dann nichts. Und die Mühe muss man sich schon machen, sich das ganz genau anzusehen und sich ganz genau die Frage stellen. Und da kann man natürlich auch mit Externen dann reden, mit besten Freunden, mit dem Coach, wie auch immer, Leute, die vielleicht mehr Lebenserfahrung mitbringen, andere Lebenserfahrungen mitbringen, die Rat geben können. Und dann erwarte ich, dass man zuhört. Auch da wieder. Zuhören ist eine ganz große Stärke, die die meisten nicht mitbringen. Ja, weil sie immer nur reden wollen. Ja. Und damit ist dann auch das Urteilsvermögen getrübt. Das ist leider so. Ja. Und sie müssen, vor allen Dingen müssen sie die Menschen mögen, mit denen sie da zusammenarbeiten werden. Und da komme ich wieder auf die Themen, die wir vorhin hatten. Empathie, Wertschätzung, Fairness. Das fängt ja häufig schon beim sogenannten Onboarding an. Auch da wieder zwei Seiten. Was tut das Unternehmen, um diesen Menschen das Onboarding zu erleichtern? Es gibt viele Unternehmen, die kümmern sich da überhaupt nicht drum. Und wenn das schief läuft, dann läuft es ja meistens sehr schnell schief.
Ja.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass es langfristig erfolgreich sein wird. Und die Person, die dort an Bord geht, muss die ersten Monate nur zuhören. Das Schlimmste, und leider passiert das häufig, was die dann machen, kommen an Bord und wissen schon alles. Und erzählen ständig, wie das dann in ihrer letzten Firma war. Da kriegen die, die in dieser Firma sind, alle einen dicken Hals und sagen, kann der nicht mal den Mund halten? Der soll sich ein Urteil erlauben in 3 Monaten. Aber doch bitte nicht am ersten Tag.
Es gibt so eine wunderschöne Geschichte von einem, ich erinnere jetzt den Namen nicht, aber ein Admiral der amerikanischen Marine, der einen Flugzeugträger übernommen hat in der Führung, weil der bekannt dafür war, dass die Dinge nicht funktionieren. Und was der gemacht hat, der hat die ersten 6 Monate im Grunde genommen fast nichts anderes gemacht, als tatsächlich mit jedem Besatzungsmitglied gesprochen. Ne, und hat so 3 Fragen gestellt, ja, also nach dem Motto, okay, was läuft hier schief, ne, was sollte besser werden, was würdest du machen, wenn du in meiner Position wärst? Und klingt erstmal trivial, aber ich sag mal, der hat wirklich mit allen gesprochen und also die Geschichte geht so, dass die Ergebnisse signifikant besser waren. Nicht nur das, sondern dieser Flugzeugträger gehörte in der Performance ganz weit oben. Ne? Und diese Mühe, sich zu machen, das lohnt sich tatsächlich, das glaube ich auch. Ja.
Das ist eigentlich eine triviale Erkenntnis,
ja.
Aber viele können das nicht. Mhm. Und da ist für mich ein wirklich leuchtendes Beispiel der Nestle-Chef, der Dr. Schneider, der war lange bei Fresenius, ja. Da haben wir eng zusammengearbeitet. Und der hat mir damals gesagt, die ersten 12, 18 Monate werde ich gar nichts verändern. Mhm. Ich werde mir alles angucken, in der ganzen Welt, und dann weiß ich, was ich tun muss. Genau so hat er das gemacht. Mhm. Der Nestle-Kurs ging nochmal in die Höhe und ich kann nur sagen, von denen gibt es nicht viele.
Wir nähern uns schon dem Thema der nächsten Frage. Was verstehen Sie, Herr Torbock, unter guter Führung?
Im Idealfall resultiert gute Führung in guten Ergebnissen, Finanzergebnissen und einer hohen Motivation der Mitarbeiter, die morgens gerne ins Büro gehen. Heute vielleicht 2 Tage die Woche ins Homeoffice, aber insgesamt einfach stolz darauf sind, in diesem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Das ist gute Führung. Eigentlich von der Definition her leicht, von der Umsetzung schwierig, weil es jeden Tag eine Herausforderung ist.
Sie hatten zu den Kompetenzen, die da gefragt werden, ne, hatten Sie ja schon ein paar Dinge genannt, also das Zuhören, die Empathie, so habe ich das mitgenommen. Was ist denn mit dem Thema Storytelling? Also das ist aus meiner Sicht, also das klingt ein bisschen abwertend, das ist aber nicht so gemeint. Also das heißt, ich beobachte das bei relativ vielen CEOs im Moment, dass die doch in den sozialen Medien relativ stark unterwegs sind und Geschichten erzählen. ne, auch durchaus persönliche Geschichten. Ja, Sie lächeln. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie vielleicht davon halten. Aber ja, dann lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken.
Also ich bin ja sehr spät zu LinkedIn gekommen. Vor, weiß ich gar nicht mehr genau, 3 oder 4 Jahren, ja, weil ich das immer abgelehnt hatte. Aber dann doch zu der Erkenntnis gelangt, das ist ein sehr, sehr wichtiges Netzwerk. Und bin dann da reingegangen. Und was mich wirklich nervt, ist diese teilweise kindliche Angeberei oder das Mitteilungsbedürfnis, dass man jetzt gerade irgendwo, ich übertreibe jetzt mal, dann sind ja sowieso Kinder und dann wird alles Mögliche fotografiert und dann sind die stolz wie Bolle im Urlaub. Da kann ich ja sagen, wen interessiert denn bitteschön, wie du deinen Urlaub verbringst? Was willst du denn damit sagen? Willst du angeben? Zum Beispiel? Willst du Leute neidisch machen? Oder was willst du? Aber es geht ja noch viel schlimmer, wenn sie dann ständig lesen, ich habe einen neuen Job. Das sind ja dann meistens so Leute im Mittelmanagement. Wen interessiert das, um Gottes Willen?
Vielleicht sind wir auch zu alt. Nee. Herr Torborg, ich weiß nicht.
Nee. Na? Das ist alles so inhaltsleer.
Das ist wahr, ja.
Was soll das? Ich meine, das ist ja, die prostituieren sich selbst. Die zeigen sich da in einer Art und Weise, wo ich sage, eigentlich solltet ihr mal auf die andere Seite gehen und mal eure Beiträge nächste Woche lesen, so als wenn das jetzt ein Fremder ist. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagen würdet.
Ist ja vielleicht ein sehr hilfreicher Hinweis, ja.
Und das nervt einfach unendlich. Ja? Da ist kein Sinn. Was soll das? Das ist ein Business Network. Da redet man doch nicht über sein Privatleben. Also.
Ja, aber offenbar ist es so. Also, dass diese Grenzen zwischen Privat und Business, die verschwinden mehr und mehr. Und mich irritiert das persönlich auch, aber ja, ich finde das auf der anderen Seite auch irgendwie ganz spannend, was da so passiert. Also, weil das hätte ich ja selbst nicht für möglich gehalten. Auch das kann man ja sagen. Ich meine, dass Tim Höttges und solche Leute also dann auch Stories produzieren, von denen man früher nicht gedacht hätte, dass sie zur Sprache kommen. Und gut.
Also ich glaube, dass die damit bezwecken, eine gewisse Nahbarkeit herzustellen zu ihren Mitarbeitern. Aber ich sage Ihnen, ich glaube nicht, dass das Nahbarkeit bringt. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich fühlen sie sich gut, wenn sie das machen, aber ja, sie haben keine Ahnung, wie das auf der anderen Seite ankommt. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dann würde das eine oder andere dann vielleicht doch nicht veröffentlicht werden.
Transformation ist Teamwork. Das ist ja unbestritten. Trotzdem werden herausragende Teamleistungen in der Regel gar nicht so sehr in der Wirtschaft verortet. Ne? Also wenn man Menschen fragt, wo siehst du tolle Teamergebnisse, da wird die Wirtschaft nicht so oft genannt. Und gerade die Top-Teams sind ja auch nicht immer, jedenfalls nach dem, was ich beurteilen kann, leuchtende Beispiele für eine exzellente Teamleistung. Was sind denn Ihre Erfahrungen, was Teamleistungen an der Spitze betrifft?
Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie das draußen in der Öffentlichkeit ankommt. Da muss man sowieso aufpassen. Das ist auch mit den Medien, was die Medien so teilweise bringen, über die Unternehmen, die Führungskräfte. Da habe ich so den Eindruck, bei einigen Medien, Bad News is Good News. Das liest jeder unheimlich gerne, was schlecht ist. So nach dem Motto, Häme ist ja durchaus nett, ja, weil man kann sich mal so richtig sagen, siehst du, Etty Betty, zu Recht kriegt ihr jetzt mal einen übergezogen. Die Öffentlichkeitsarbeit muss hochprofessionell gemacht werden. Da sind so viele Gefahren. Man so leicht gerät man plötzlich in die Medien mit Themen, die da erstens nicht hingehören, die zweitens auch nicht zielführend sind. Und wie sage ich immer, Medien schreiben sie hoch und schreiben sie wieder runter. Das können sie gar nicht beeinflussen. Und da sollte man sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig sein. Viel wichtiger ist ja, wie ist die interne Schau? Und dazu gibt es bei den professionellen Unternehmen ja Meinungsumfragen. Mhm. Die Mitarbeiter werden anonym befragt. Mhm. Und es gibt auch kein besseres Signal als das Ergebnis dieser anonymen Befragung. Die können sehr gut sein und die können aber ganz mies sein. Und dann kommt es darauf an, Schlüsse daraus zu ziehen. Wieso haben wir so miese Umfrageergebnisse? Und dann muss man das analysieren. Und dann muss man Wege finden, das abzustellen. Das kann der CEO sein. Das kann die Führungsmannschaft sein. Das kann die Organisationsform sein. Da gibt es viele Gründe. Aber man muss dahinter gehen. Das ist wichtig. Sonst werden sie ja da wo es klemmt, die ja nie eine Zufriedenheit erreichen können, eine akzeptable Zufriedenheit. Dass nicht jeder zufrieden ist, damit müssen wir leben, das ist einfach so. Ja. Aber das machen sie nicht durch, jedenfalls nicht nur durch Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Mhm. Die würde ich wirklich sehr dosieren, sehr vorsichtig mit umgehen.
Ja, für mich stellt sich aber trotzdem nochmal die Frage. Also wir haben ja ein ganz großes Spannungsverhältnis, denke ich, im Top-Team, weil jeder im Top-Team ja für bestimmte Themen verantwortlich ist, mhm, und die auch nach vorne bringen muss und gleichzeitig natürlich für die anderen irgendwie auch da sein muss. Also das Ganze ist ja dann mehr als die Summe seiner Einzelteile und manchmal heißt es in meinem Bereich vielleicht Kompromisse machen, damit es für andere Bereiche besser funktioniert, damit es insgesamt besser läuft. Und das zu überwinden und gut zusammenzuarbeiten, ist doch schon eine Herausforderung.
Absolut, oder? Absolut. Und das entscheidet sich am CEO. Wenn der das nicht auf seiner Agenda hat, weil es ihm egal ist, Hauptsache die Ergebnisse stimmen und wie die jetzt einzeln performen und wie das jetzt im Bereich X, Y, Z aussieht, dazu hat er eh keine Zeit, also hat er ganz andere Prioritäten,
ja,
dann ist es der falsche CEO. Der setzt die Zeichen. Das gilt ja, jetzt komme ich nochmal zurück auf das Thema Frauen. Wir können das Thema Frauen nur voranbringen, wenn wir den richtigen CEO da sitzen haben, der seinen Leuten sagt, ich will das. Und wenn ihr nicht mitspielt, habt ihr ein Problem. Anders kriegen sie es ja nicht verändert. Letztlich muss es denen an die Bonustasche gehen. Wer nicht mitspielt, kriegt keinen Bonus. Oder nur einen Teil. Und dann kriegen sie die Ergebnisse, weil auf Geld verzichtet keiner gern.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema junge Generation zu sprechen kommen. Es gibt mit Sicherheit große Unterschiede in der Sichtweise vielerlei Themen zwischen, ich sag mal, ihrer, meiner, unserer Generation, also die sogenannten Boomer, ne, und insbesondere der Generation Z, also das sind all die zwischen 1980 und 94 geboren wurden, und bei den anderen Generationen ist das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, dieser Unterschied in der Sichtweise, aber auf jeden Fall wird die Gen Z, so wird sie ja genannt, in der Presse, ne, viel genannt, und es gibt auch Beratungen, die sozusagen Führenden jetzt erklären, wie die Gen Z funktioniert und was zu tun wäre, dass die Diversität da stärker gelebt wird. Und ja, was ist Ihre Meinung dazu, Herr Torborg?
Also ich kann da ein bisschen mitreden, weil es gibt eine Schweizer Beratung, die junge Frau, mit der habe ich ein Interview gehabt, die ist jetzt 23. Und jetzt hat sie gerade auf LinkedIn verkündet, 2 Firmen gegründet, 2 Kinder, 23 Jahre alt.
Das ist schon mal eine starke Aussage, ja.
Ja. Aber es ist kein Einzelfall. Es ist erstaunlich. Sie hat auch auf Ausbildung verzichtet, denn sonst wäre das physisch gar nicht möglich. Mhm. Sie ist eine sehr, sehr sympathische Frau und ihr Lebenspartner auch, ist auch ähnlich jung. Mhm. Aber die sind anstrengend. Die ticken schon teilweise anders. Die wollen überzeugt werden, dass das, was ihnen angeboten wird, für sie auch das Richtige ist. Da müssen sie mehr Zeit drauf verwenden, sie einzubinden. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, diese jungen Leute neigen dazu, wenn ihnen der ganze Kram nicht gefällt, zu gehen. Und ich befürchte, dass sie die Schuld primär nicht bei sich suchen. Denn die ganze Attitüde ist nicht so. Sondern es ist eher andersrum. Also wenn das, was man uns hier versprochen hat, nicht so stimmt, dann gehen wir. Damit sagen die ja, also wenn ihr euch an uns nicht anpasst, sind wir getrennte Leute. Und das ist mir extrem zu einseitig. Also ich will jetzt nicht sagen, Lehrjahre sind keine Meisterjahre. Das hat man ja früher gesagt. Das meine ich damit nicht. Aber einen gewissen Realismus, dass man in jungen Jahren ja an sich selbst arbeiten muss, wenn man vorankommen will, nachhaltig, heißt auch, dass man sich selbst immer wieder auf den Prüfstand stellt und mal überlegt, habe ich vielleicht da Verbesserungsbedarf? Und wenn die so auftreten wie diese junge Dame auf LinkedIn, habe ich nicht das Gefühl, dass die ist so stolz, die platzt vor Stolz. Es ist ja okay, ja. Aber da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen.
Was ich öfter höre, durchaus auch von Vorständen und so, die mir dann sagen, ja, also Herr Schwab, ich kann das nicht mehr hören, dieses ganze Work-Life-Balance. Und also das geht mir, ehrlich gesagt, das geht mir auf den Zeiger. Also kürzlich hat mich doch jemand tatsächlich als erstes gefragt, kann ich meinen Hund mitbringen? Ja, und das hat mich ja irgendwie auf die Palme gebracht, ne? Und ja, das bringt uns vielleicht irgendwie auf die Palme, aber ich meine, es ist ja auch immer die Frage, was liegt für ein Bedürfnis dahinter? Und ich denke schon, ich erwarte schon ein bisschen von den Älteren, dass sie das sozusagen ein Stück weit mit einer gewissen Gelassenheit hinterfragen, ja, um zu einem ersten Miteinander zu kommen, das dann vielleicht sogar zu exzellenten Ergebnissen führt in der Zusammenarbeit.
Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Aber da haben Sie natürlich die Situation, dass die Älteren sich provoziert fühlen.
Ja, okay.
Dieses Muster, ich durfte auch nie einen Hund mitbringen. Was soll denn dieser Quatsch? Da wird nicht nachgedacht oder gefragt, wie kommst du jetzt auf die Idee? Warum möchtest du denn deinen Hund mitbringen? Das kann man doch auf der Schiene auch dann lösen. Und wenn es dann erstens im Büro völlig egal ist, ob der Hund da ist oder nicht da ist. Und zweitens, da eine plausible Erklärung hinter der Frage steht, dann kann ich nur sagen, ja, bring ihn mit. Solange der jetzt hier wenn die Mehrheit jetzt sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir wollen hier keinen Hund, dann kann ich nur sagen, also ich kann jetzt nicht gegen die Mehrheit entscheiden, wenn die Mehrheit unserer Kollegen das nicht wollen, dann wird es schwierig. Ja, dann erwarte ich Rücksichtnahme auch von deiner Seite. Aber das ist natürlich, ich glaube, viele fühlen sich wirklich provoziert durch diese Art, mit der sie zumindest im Augenblick noch schwer umgehen können. Die verstehen das dann als maßlose Forderung.
Ja.
Also viel leisten wollen wir ja nicht, aber wir fangen mal mit den Rechten an, die wir hier jetzt einklagen. Das kommt nicht gut. Und die Frage ist ja, wie kommt sowas an? Ist es denn wirklich so gemeint gewesen oder war das eher naiv, nicht böswillig, sondern man kann ja mal fragen, mal gucken, was die sagen. Wenn das dann aber gleich negativ ankommt und die sagen, jetzt reicht's aber, ja, dann ist ganz schwierig. Dann kriegen sie die beiden Seiten nicht zusammen. Also beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Hm.
Und es braucht gar nicht unbedingt dann Beratungen dafür. Ich glaube, das herkömmliche Werkzeug, das wir haben, das reicht da eigentlich aus, ja, um ein gutes Miteinander hinzukriegen. Ne?
Ja, und außerdem ist ja nett, dass ich glaube, die verdienen sogar ganz gutes Geld damit, aber das ist temporär. Das mag jetzt vielleicht 1, 2, 3 Jahre wichtig sein, weil das auch ein Hype ist. Und die Leute in den Firmen sagen ja, Mensch, das ist ja cool. Da kann uns jetzt jemand erklären, wie die ticken. Und das finde ich toll. Ja, das machst du ein paar Mal und das Thema durch. Hm. Also wie daraus ein nachhaltiges Geschäftsmodell entstehen soll, das ist mir schleierhaft.
Ja gut, das müssen die selbst wissen. Ja, genau. Sie hatten jetzt von der Dame gesprochen, die ja schon auch sehr erfolgreich ist, die vermutlich auch gutes Geld verdient und sich auch dem Leben so... Interpretiere ich ihren Lebenslauf auch und ich verfolge das auch so ein Stück weit, was sie macht, die sich dem Leben ja auch aussetzt. Ja. Sie haben ja auch mal einen Blick, wie soll ich sagen, auf eine andere Sehnsucht, wenn ich das mal so hochtrabend sagen will, der Jungen geworfen und das aus dieser Perspektive betrachtet. Sie haben mal geschrieben, die Jungen wollen ins Warme. Na, so haben Sie mal einen Zeitungsartikel überschrieben und Sie warnen darin vor einem Szenario, in dem unsere Unternehmenschefs zukünftig aus Asien, Osteuropa, Mittlerer Osten, Lateinamerika kommen. Wie meinen Sie das?
Ich habe unter anderem da auch geschrieben oder gesagt, dass eure Wettbewerber, liebe Jungs und Mädels, nicht aus demselben Ort kommen, sondern die kommen von weit her. Mit einem Ehrgeiz, der euch das Fürchten lehren wird. Denn dieser Ehrgeiz ist den letzten Generationen abhanden gekommen, wenn ich das mal pauschal sagen darf. Mhm. Weil sie sind gepampert aufgewachsen. Es geht allen gut. Helikoptermama, alle werden umsorgt. Und das ist das, was diese ehrgeizigen jungen Menschen, die heute nichts haben, das ist denen so wesensfremd. Die wollen Leistung bringen. Das ist eben nicht der Kommilitone, der neben einem in der Uni sitzt. Nee. Das sind, wenn sie denn kommen und Lust haben, nach Deutschland zu kommen, das sind die asiatischen Leistungsträger, die in dieser gepamperten Umwelt noch nie gelebt haben und selbst was erreichen wollen. Aber nochmal, natürlich kann man das so pauschal, man kann es sagen, aber so pauschal stimmt es natürlich nicht. Weil nochmal, in jeder Generation haben sie diese Menschen, die unbedingt viel leisten wollen, die was bauen wollen, die fleißig sind, die passionate sind. Aber die Zahl schwankt. Und ich würde mal sagen, tendenziell weniger. Mhm. Weil es ja die Erbschaftsvolumen steigen jedes Jahr. Also vielen jungen Leuten geht es eigentlich finanziell gut, weil sie abgesichert sind und dadurch Ehrgeiz verlieren. Weil warum soll ich mich jetzt noch groß anstrengen? Also da ist ja was. Und die verlegen sich dann wahrscheinlich auf das Thema, wie retten wir die Welt?
Was ja auch ein Thema ist.
Was auch ein Thema ist. Aber nur damit retten wir die Welt eben auch nicht.
Ja, das sieht ganz danach aus, ja.
Es braucht schon den Mix.
Ja. Wenn Sie, Herr Torborg, auf Ihre lange und erfolgreiche Karriere auch als Führender und besonders natürlich als Begleitender von Führenden zurückblicken, welches ist der beste Rat in Sachen Führung, den Sie je bekommen haben?
Also ob es der beste ist, weiß ich nicht. Aber das ist zumindest ein Rat, der ist seit über 40 Jahren in meinem Kopf geblieben. Als ich noch bei Zehnder war, war ich Präsident des Harvard Clubs in Frankfurt. Und wir hatten als Gastredner Alfred Herrhausen, damals Chef der Deutschen Bank. Er war es gerade geworden. Ein toller Typ, neigte so ein bisschen zur Arroganz, aber insgesamt ein toller Typ. Und der hat gesagt, immer ein bisschen mehr arbeiten als die anderen. Denn es ist nicht nur Können, sondern es ist auch Arbeiten. Und das habe ich mir damals gemerkt. Das fand ich so überzeugend. Das wird heute möglicherweise anders gesehen. Aber damals, ja, immer ein bisschen mehr.
Wir sollen ja alle später in Rente gehen. Also vielleicht kommt noch mal eine Schippe obendrauf. Keine Ahnung. Ich kenne viele, die finden das nicht so gut. Ich denke, wir beide gehören zur Fraktion, für die das eher weniger ein Thema ist, die auch Lust haben, möglichst lange beruflich aktiv zu sein. Also für mich ist der Mick Jagger sozusagen das Vorbild. Ne? Also 80 Jahre, wenn ich sehe, wie der da vorne rumturnt. Und ich sag ja auch immer, also möglichst dann irgendwie von der Bühne tragen, ja, wenn's irgendwie geht. Und dazu müssen aber auch die, ich sag mal, mentalen, emotionalen und körperlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Deswegen nochmal so eine private Frage an Sie, Herr Torbach. Wie halten Sie sich fit? Weil Sie sind ja, wenn ich das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so sagen darf, also Sie sehen sehr dynamisch, sehr energetisch, sehr fit aus. Wie machen Sie das?
Also ich bin ja derselbe Jahrgang wie Mick Jagger.
Ach, okay. Das wusste ich gar nicht, ja.
Also Jahrgang 44.
Okay. Jetzt erleben Sie mich aber ein bisschen erstaunt. Okay, das wusste ich nicht, ja.
Ich wurde früher als junger Mann immer für älter gehalten. Und das drehte sich dann irgendwann. Und dann wurde ich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt für jünger gehalten. Ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet, endlich mal nicht mit einer Deutschen, sondern mit einer Kolumbianerin, die also nicht so ganz jung ist, aber doch deutlich jünger ist als ich. Und in den ersten beiden Ehen habe ich Kinder, ich habe vier Kinder insgesamt, aber das Thema Kinder ist abgeschlossen in meinem Alter, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Das hält mich jung.
Ja.
Ich bin ja auch äußerlich schlank. Habe ich immer Wert drauf gelegt. Meine Kleidergröße hat sich seit meinem 18. Lebensjahr nicht verändert.
Das heißt, Sie achten schon auf Ernährung oder wie?
Ja, also ich achte auf mein Gewicht.
Okay.
Ich war ein Dauerraucher. Das habe ich vor über 20 Jahren aufgegeben, nie wieder angefasst. Damit ist das alles auch raus aus meinem Körper, glaube ich.
Das ist noch eine Parallele irgendwie zu Mick Jagger. Der hat, glaube ich, nicht geraucht, aber ansonsten hat er, glaube ich, alles zu sich genommen. Was?
Alkohol, ja. Ich trinke sehr gern Wein, aber das ist es auch. Ich trinke ansonsten kein Alkohol. Und ich wüsste nicht, warum ich aufhören sollte zu arbeiten. Ich bin selbstständig und ich bin Unternehmer. Da gibt es für mich keine Altersgrenze. Das ist mein Leben. Es ist wirklich, wirklich mein Leben. Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wenn ich morgen hier abschließen würde. Und jetzt? Willst du wieder fremdgehen oder was? Da wird mich meine Frau ermorden. Also das will ich nicht.
Kolumbianerin bestimmt.
Nein, und ich fühle mich auch viel jünger. Das sieht man sicherlich auch an meiner Kleidung.
Das ist auch die Ausstrahlung. Das ist eben die Lebendigkeit, die sie einfach noch ausstrahlen. Ne? Das ist deutlich zu merken, auf jeden Fall. Wie gesagt, das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, Herr Torbach, dann zum guten Schluss. Was mögen Sie all jenen, die an die Spitze wollen, in Sachen Führung mit auf den Weg geben?
Neben allem Ehrgeiz eine Portion Gelassenheit. Denn Wenn der Ehrgeiz zu mächtig wird, dann wird er krankhaft und dann wird es nichts mehr. Man muss Dinge auch mal auf sich zukommen lassen. Ja, und dann durchaus auch spontan entscheiden.
Wohl wahr. Herr Torbock, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich sehr anregende, lehrreiche Gespräch, inspirierende Gespräch. Danke.
Ich danke Ihnen.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.